your engines.
Kippt gerade das 24-Stunden-Rennen? Ein aktuelles Update vom Ravenol Racing Roundup direkt aus der Eifel. Kaum sage ich, dass ein bisschen Langeweile an der Spitze Einzug gehalten hat, wird es richtig dramatisch. Nicht aus sportlicher Sicht, sondern deswegen, weil plötzlich die Sportgerichtsbarkeit sich einschaltet. Es steht eine Strafe im Raum gegen den dominanten Porsche 911 von Kevin Estre, Thomas Breining und Ayan-Chan Güven. Der Sündiger ist Kevin Estre selbst, der etwa 5,5 Stunden vor dem Rennende im Kampf mit Raffaele Marciello um die Gesamtführung in der Hit-and-Miss-Schikane Rolf Schreiber im Aston Martin Vantage GT4 über den Haufen fährt. Schreiber fährt in einem von Dörr Motorsport eingesetzten Aston Martin Vantage, versucht noch einen Einschlag zu verhindern, macht noch ein bisschen wieder auf, aber Kevin Estre ist bereits in den Längsseits gegangen, ein Ausgangs dieser Passage in einer Rechtskurve. Es kommt zur Berührung, der McLaren wird quer über die Bahn katapultiert, in die dort sehr nahe stehende Leitplanke hinein und überschlägt sich, bleibt auf dem Dach liegen. Raffaele Marciello im Rowe BMW auf Platz 2 kann nur so gerade eben über den Grünstreifen rumpelt ausweichen und hat Glück, dass er nicht dann noch einen Schaden davon trägt. Und genau diesen Vorfall, den untersuchen seitdem die Sportkommissare. Sie werden sich damit beschäftigen, weil auch der Teamchef Rainer Dörr aus dem McLaren-Team richtig Druck macht aufgrund dieses Vorfalls. Kevin Estre ist nach Ansicht der Bilder sicherlich zu 3/4, wenn nicht gar zu 7/8 der Schuldige dieses Zwischenfalls. Und jetzt ist die Frage, wie gehen die Sportkommissare damit um? Das Ganze muss man in Relation setzen zu dem, wie so etwas international gehandhabt werden würde. Aber auch zu dem, in welcher Ausgangssituation Kevin Estre gestanden hat. Denn der Porsche hat die ganze Nacht über das Rennen scheinbar von der Spitze aus als Taktgeber kontrolliert. Dann allerdings wird plötzlich der Rowe BMW wieder schneller und schneller und schneller und kann die Lücke zufahren mit einem Leistungszuwachs, mit einem Tempozuwachs, mit dem die Porsche-Strategen nicht gerechnet haben. Das Rowe-Team hat dort die bessere Strategie angewandt bei der Reifennutzung und bei der Wahl der Reifenmischungen und auch bei der Art, wie sie die Vorteile des Turbomotors im Vergleich zum Saug-Porsche 911 ausnutzen können. Und so kommen dann tatsächlich zum zweiten Mal nach der enorm starken Startphase von Augusto Farfus und nach der enorm starken Phase von Calvin van der Linde nach dem Neustart wegen des kuriosen Stromausfalls. Nun also bereits dann zum dritten Mal eine gewaltige Aufholjagd des BMW, der sich als schnellstes Auto auf der Bahn etabliert und der ganz plötzlich auftaucht als reale Bedrohung für Kevin Estre. So nimmt es zumindest der Franzose im Grello wahr. Es gibt immer noch die Diskrepanz wegen der unterschiedlichen Boxenstrategien und der damit verbundenen 20-Sekunden-Pufferzone. Aber trotzdem ist Raffaele Marciello plötzlich imstande, Kevin Estre zu scheuchen. Und dem geht ein bisschen die Geduld aus, weil ihm auch der Stift geht, weil er fürchtet, dass das Rennen gerade kippt in den frühen Morgenstunden zugunsten des schneller und schneller werdenden BMWs. Bei Porsche rätselt man nämlich schon lange, wie es eigentlich sein kann, dass der BMW so viel zuzusetzen gehabt hat, dass er plötzlich da ist. Und Kevin Estre will deswegen keine Zeit verlieren, hat realisiert, dass es mindestens 3-mal blaue Fahnen gegeben hat, also das Signal, Achtung, von hinten kommt ein schnellerer für den McLaren. Und deswegen geht ihm in dieser Hit-and-Miss-Schikane die Geduld aus. Er will sich vorbeipressen, um etwas Puffer zwischen sich und Raffaele Marciello zu legen. Diese Hit-and-Miss-Schikane allerdings, die ist auch für GT4-Fahrer und für Fahrer aus kleineren Klassen unglaublich schwierig zu nehmen. Warum das so ist, da empfehle ich die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Da ist nämlich ein Riesenfeature drin, in dem die neuralgischen Stellen der Nürburgring-Nordschleife aus absoluter Insider-Sicht geschildert werden. Andreas Gülden ist dort quasi euer Fahrlehrer. Das ist der Chef der Nürburgring Academy, also jener Einrichtung am Nürburgring, wo man sich schulen lassen kann, wie man richtig Nordschleife fährt, im normalen Straßenauto und gegebenenfalls auch im Rennauto. Und gerade diese Hit-and-Miss-Schikane, die ist so unglaublich schwierig. Da ist kein Platz für 2 Autos. Da ist man am absoluten Limit. Darum heißt es ja auch Hit-Miss-Hit. Also entweder passt oder das passt nicht. Und es wird erklärt von Andreas Gülden, warum das solch ein Problem ist. Jedenfalls hat der McLaren-Fahrer dort keine Chance. Rolf Scheibner, einmal angetuppt, muss über den Haufen gefahren werden, muss das Auto aus der Kontrolle verlieren und hatte auch schon vorher nicht so richtig die Gelegenheit, dieses Einschwenken auf die Linie von Kevin Estre zu vermeiden, wollte er selbst nicht abfliegen auf dieser Hit-Miss-Hist-Schikane. Das Ganze die übliche Verstrickung unglücklicher Umstände, wie sie im Multiclass Racing, wie es auf Motorsport amerikanisch so schön heißt, immer wieder vorkommen. Nur hier mit besonders dramatischen Folgen, eben weil die Strecke in dieser Passage eng ist wie eine Bobbahn und deswegen diese kleine Kollision, der kleine Schubser direkt mal in einem spektakulären und äußerst telegenen Überschlag mündete. Das kostet natürlich auch richtig Geld fürs Team und das kostet das Team vor allen Dingen auch die weitere Teilnahme. Drum ist Dörr Motorsport auch so unglaublich sauer und legt so großen Wert darauf, dass die Sportkommissare hier einschreiten und Kevin Estre mit einer Strafe verpricken. Wie es da jetzt weitergeht, muss man abwarten. Es läuft eine Untersuchung. Die Strafe, die im Raum steht, ist mindestens eine Minute, wenn nicht gar eine Minute 20 Strafzeit. Und dann, wenn das so ausgesprochen werden sollte, dann ist's Essig mit den Sieghoffnungen für Mantai. Dann würde der Rowe BMW auf Platz 1 kommen, wenn tatsächlich Kevin Estre oder einer seiner Teamkollegen Thomas Preining und Arjan Chanquyen für dort 60, 70, 80 Sekunden in der Box stehen müssen, in der Strafbox. Dann ist Feierabend, dann ist das Rennen doch noch in die Hände von BMW gegangen. Noch allerdings gibt es keine Entscheidung. So es sie gibt, werden wir euch natürlich darüber mit einem aktuellen Pitcast in Kenntnis setzen. Nicht nur da ist es spannend, sondern auch in der TCR-Klasse. Dort gucken wir aus einem ganz besonderen Grund natürlich immer mal wieder hin und schalten auch live hinein in die Box von Bosch Motorsport. Denn wir haben gemeinsam mit Bosch Motorsport auch für die kommende Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk eine ganz besondere Geschichte vorbereitet. Bosch Motorsport ist ja der Technikpartner von Robert Wickens, dem gelähmten Kanadier, sowohl in der IMSA als auch im TCR-Gefüge. Und mit einem solchen TCR-Fronttriebler-Tourenwagen, umgerüstet auf Handbetrieb für Bremse und für Gas, ist Robert Wickens in der grünen Hölle unterwegs zum allerersten Mal. Er liegt auf Platz 2 in seiner Klasse hinter Marc Bassin, Christa Jörns und Manuel Lauck im Schwesterauto aus dem Team. Robert Wickens ist am frühen Morgen wieder unterwegs gewesen und als Vorbereitung, als Einstimmung quasi auf diese wirklich aufwendig recherchierte Geschichte, was da alles für eine Technik drinsteckt in sowohl dem Hyundai als auch der Corvette, mit der Wickens in Amerika unterwegs ist, begleiten wir Robert Wickens mit Live-Schalten in die Box von Bosch Motorsport. So auch jetzt am frühen Morgen, als das ganze Rennen plötzlich neue Dramatik aufnimmt. Und Robert Wickens resümiert nach seinem Stint.
Since the last time we talked, we did a double stint through the night. Got in around probably 4 a.m. maybe, 2 or 3 a.m. I don't know, it's all kind of a blur. But it was a cool stint. Got to do a double stint. And then I got to do the sunrise stint, which is really cool. So I felt like I got kind of every experience I wanted from this. It was like I got to drive in the dark, seeing all the fireworks around the track and bonfires and all the stuff, and then watching the sunrise. And it was a really cool experience. And and just did a single stint now. Now that it's getting hot again, we're back to just doing single stints with all of our drivers to make sure that we're fresh and concentrated and not making mistakes. So I think I have one more stint before this race is done. I think there's four hours left. And, I don't know if I'm finishing or if Michael's finishing, but we'll have to wait and see.
Man wird also jetzt die Strategie wieder ändern, um der Hitze entgegenzukommen und die Fahrer zu entlasten. Es wird ja noch einmal wärmer werden im Laufe des Tages, noch einmal anspruchsvoller als bereits am Samstag. Die Wettervorhersage redet für den Vormittag, für den späten und für den Mittag von Temperaturen von weit, weit über 30 Grad. Und das ist ein Wetterchen, das wird dann wiederum dem BMW mit seinem Turbolader an der Spitze noch mehr entgegenkommen, sodass dieses Rennen plötzlich eine völlig unerwartete Dramatik nimmt, die in der Nacht so noch nicht abzusehen gewesen ist. Und deswegen wird es jetzt plötzlich sich lohnen, doch nochmal das absolute Geschehen an der Spitze zu verfolgen. Aus dem draußen übrigens Im Kampf um den GT3-Gesamtsieg ist der Mercedes von Maro Engel, Fabian Schiller und Lukas Stolz. Die haben nämlich am Morgen aufgeben müssen mit einem Antriebswellenschaden. Beim Rausfahren aus der Boxengasse gab es plötzlich keinen Vortrieb mehr. Man kam gar nicht mehr weg von seinem Boxenstandplatz, hat noch ein bisschen versucht zu reparieren, die Antriebswellen wieder zu dichten und den Vortrieb wieder hinzukriegen. Vielleicht sogar über einen Wechsel im Bereich Antriebsstrang, Antriebswellen oder Differential. Aber das war alles fruchtelos und hätte viel zu lange gedauert. Darum hat GetSpeed diesen Mercedes von Maro Engel, von Lukas Stolz und Fabian Schiller auf Platz 3 fahrend zurückgezogen. Wir beobachten aber ja nicht nur das Geschehen ganz vorne und in der TCR-Klasse, sondern auch in der GT4 und im Bereich der Privaten. Und da gibt es bereits seit einiger Zeit ein ganz besonders interessantes Projekt, das beschickt wird von den Mitarbeitern von Toyota Gazoo Racing. Und zwar von jenem Team, das sich sonst bei den 24 Stunden von Le Mans engagiert und dort mit dem LMP1 unterwegs ist. Es gibt ein eigenes Mitarbeiterteam. Jörg Martin ist dort einer der Rädelsführer in dieser Mitarbeitermannschaft, die eine eigene Supra quasi nach Feierabend aufgebaut haben und mit dieser Supra auch immer mal wieder im Langstreckensport mit dabei sind. Bei unserer Live-Schalte live hinein aufs Hochplateau auf der Hatzenbach zur Veranstaltung der Toyota GR Racing Experience. Da befragt unsere freie Mitarbeiterin für dieses Wochenende, da befragt Isolde Holderried Martin nach den Hintergründen dieses ganz besonderen Teams von Toyota Gazoo Racing, der Mitarbeitertruppe, die nach Feierabend nichts Besseres zu tun hat, als noch weiter an Rennautos zu schrauben.
Ich habe hier Jörg Metin. Und Jörg Metin hat uns auch ein Auto mitgebracht. Er ist von Toyota Gazoo Racing Europe United und hat ein Mitarbeiterprogramm gemacht.
Vielleicht mal von Anfang an, also ich glaube, es waren schon ein paar Kollegen hier. TGR, kennt ihr ja, Toyota Gazoo Racing in Köln, überwiegend wahrscheinlich bekannt durch die Le Mans-Fahrzeuge. Wir bauen auch die GT4-Rennfahrzeuge, so wie der Weiße da vorne, der steht. Wir bauen auch die Rallye 1 und Rallye 2 Motoren als Beispiel, haben natürlich noch viele, viele andere Projekte. Circa 450 Mitarbeiter bei uns in Köln, aber nicht jeder kann an die Rennstrecke. Und daher gab es die Idee von der Firma, wir geben den Mitarbeitern die Möglichkeit, ein eigenes Team zu gründen. Dafür gibt es ein bisschen Budget und ein Fahrzeug, das war damals ein GT86, den ihr da vorne stehen seht. Und damit formen wir quasi unser eigenes Team. Da kann sich jeder innerhalb von Toyota Gazoo Racing in Köln melden und in eine neue Rolle schlüpfen.
Habt ihr das während der Arbeitszeit dann gemacht oder war das Team Spirit und ihr habt das am Wochenende oder nach der Arbeit gemacht?
Es muss auf jeden Fall Team Spirit sein, es darf nichts während der Arbeitszeit davon passieren. Meistens nutzen wir die einstündige Mittagspause. Was da nicht zu erledigen ist, machen wir dann halt nach Feierabend oder am Wochenende, wenn es nicht anders geht. Gehört wahrscheinlich bei so Rennteams auch dazu, dass man am Wochenende mal arbeiten muss. Aber das ist wirklich reiner Enthusiasmus, wird auch nicht bezahlt, wird wirklich einfach nur aus reinem Interesse gemacht und einfach Spaß am Motorsport.
Und wie habt ihr das ausgeknobelt, wer dann fahren darf von euch und wer schrauben muss?
Ja, als das Projekt damals 2013 losgetreten wurde, hat sich, glaube ich, die halbe Firma gemeldet als Fahrer. Da hat die Firma dann gesagt, ja, das ist jetzt schlecht, geht nicht so gut. Das heißt, Fahrer dürfen nicht von TGR sein, sondern die müssen von extern kommen. Und ja, die Leute von TGR sind dann quasi Mechaniker, Renningenieure, kümmern sich um die Reifen oder sind Teammanager. Und Fahrer, da versuchen wir, junge Nachwuchsfahrern halt eine Chance zu geben, in der damals VLN oder NLS zu fahren. Und zum Beispiel aus der RCN haben wir welche rekrutiert und denen dann die Chance gegeben, VLN zu fahren.
Das ist ja ein tolles Projekt. Und wie viel war da dann, die da geschraubt haben? Wie viele Teammitglieder waren das dann?
Also es melden sich im Jahr circa 20 bis, sag ich mal, 40 Mitarbeiter, die da gerne mitmachen würden. Jetzt können wir schlecht mit 40 Leuten hier bei so einem Rennen aufschlagen. Das heißt, wir haben mal gesagt, so 10, 12, vielleicht maximal 14 Leute als Mechaniker aus dem Team plus zwei Fahrer. Und das haben wir dann von 2013 bis 2019 einschließlich so gemacht. 2018 sind wir das erste Mal 24-Stunden-Rennen gefahren. Da konnten natürlich ein paar Leute mehr mit. Da waren wir dann so knapp 20 Leute. Und 2019 sind wir auch 24 Stunden gefahren, dann auch ebenfalls um die 20 Leute. Das heißt, ich muss mal ein bisschen durchmischen. Also kann nicht jeder zu jedem Rennen mit, aber wir schaffen es eigentlich immer, genug Leute zu haben.
War eure Aufgabe dann auch Sponsoren zu suchen? Hat er da auch noch jemanden gehabt oder ging das dann doch über Toyota?
Ja, gute Frage. Also anfangs hatten wir natürlich den Luxus, dass die Firma uns Budget gegeben hat, mit dem wir eine Saison recht gut bestreiten konnten, wenn auch manchmal knapp oder vielleicht ein Rennen auslassen mussten. Aber natürlich habe ich mir gedacht, wenn wir schon Rennteam spielen dürfen, gehört auch Sponsorsuche dazu. Das haben wir auch gemacht. Wir haben auch tatsächlich einen Sponsor gefunden gehabt. Der wäre für 2020 gewesen. Leider war da Corona und wir konnten nicht starten. Und demnach ist das ganze Sponsorthema erst mal ein bisschen hinten runtergekippt. Aber wir hatten dann hier und da mal kleinere Sponsoren. Beispielsweise 2022 Trittbrett hat uns Roller zum Beispiel gespendet. So kleinere Sachen vielleicht schon.
Ganz, ganz, ganz toll. Wie viele Rennen seid ihr denn dann gefahren? Nur das 24-Stunden-Rennen oder hattet ihr mehr Möglichkeiten? Okay, die Permit musste ja wahrscheinlich erreicht werden. Also ihr habt jetzt schon ein paar Rennen dann gefahren.
Genau. Also anfangs war der GT86 ein sogenanntes V3-Auto, das heißt sehr seriennah. Später wurde er auf den Cup-Stand umgebaut, SP3 in dem Falle. Da konnten wir eigentlich fast die ganze Saison fahren. In dem Moment, wo wir aber 24-Stunden-Rennen gefahren sind, ist natürlich das Hauptbudget von diesem Rennen aufgefressen worden. Wir mussten die anderen Rennen ein bisschen einkürzen. Das heißt, wir sind halt ein paar Vorbereitungsrennen gefahren, NLS 1, 2, 3. Dann 24-Stunden-Rennen, dann geschaut, wie viel vom Budget und vom Auto noch übrig ist und dann entschieden, wie es weitergeht. Da gingen dann meistens nochmal ein, zwei Rennen und dann war leider das Budget auch schon alle.
Du hast mir erzählt, ihr hattet auch einen, ich nenne es mal, einen berühmten Mechaniker mit dabei, der euch unterstützt hat, seelisch und moralisch.
Genau. Ja, auch das ist genau, also bei uns kann halt jeder mitmachen und halt wie gesagt in eine neue Rolle schlüpfen. Wir schließen halt natürlich auch gar keinen aus. Und als wir für 2022 wieder gestartet sind, wir hatten ja wie gesagt 2020 und 21 die Corona-Pause, 2022 mit der Super GT4 zurückgekommen, haben ein neues Team geformt und da hat sich dann Kazuki Nakajima angemeldet. Dem habe ich dann leider erklären müssen, dass er als Fahrer bei uns sich gar nicht anmelden kann. Das ist ja ausgeschlossen, hatte ich ja anfangs erklärt. Und er meinte, nee, er wollte sich als Mechaniker anmelden. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, jeder darf mitmachen, wie er mag. Hat er dann auch gemacht. Also war dann Fahrerhelfer, hat Reifen oder ein bisschen Felgen gereinigt, das Auto geschoben, Aufkleber ins Auto gemacht und so weiter. Also da war sich auch tatsächlich für nichts zu schade und fand ich echt cool, dass er da mitgemacht hat und wirklich durchgezogen hat.
Also muss auch sagen, das ist schon ganz, ganz toll, dass er das gemacht hat. Und es zeigt halt auch wieder, ja, die Toyota-Familie. Ja, also das wird ganz hochgeschrieben. Was kommt jetzt als nächstes? Macht er da weiter oder kommt ein neues Projekt?
Genau. Also der GT86, den ihr hinten seht, der ist ja recht schmutzig. Das ist der Originalzustand 2019. Der ist Klarlack versiegelt, damit er für immer und ewig so bleibt, weil das Auto so bei uns im Museum steht. Damit war der aus dem Einsatzpool schon mal raus. Dann gab es da die Supra GT4 für 2022. Das ist aber das Testauto geworden. Jetzt war noch ein bisschen Pause, aber fürs nächste Jahr oder vielleicht sogar schon für dieses Jahr, wenn alles klappt, planen wir, das Fahrzeug daneben einzusetzen. Das ist ein GR Yaris aus der VT2-Klasse, heißt sehr seriennah. Das Auto ist auch schon mal gefahren. Es gibt noch ein paar technische Sachen auszusortieren und dann geht's wieder los.
Sind es dann die gleichen Leute oder kommen neue dazu? Welche fallen weg oder will man dann auch neue wieder ranziehen? Wie wird das gemacht?
Also technisch löst sich das Team quasi zu jeder Saison am Ende wieder auf und wird für die neue Saison neu geformt. Es gibt natürlich manche neue Kollegen, die mitmachen wollen. Manche haben vielleicht keine Lust mehr, was ich nicht verstehen kann. Und so formt sich das Team eigentlich jedes Jahr aufs Neue. Natürlich haben wir, ich sag mal, vielleicht 50-50. 5% des Vorjahres bleiben dabei. Neue 50% kommen ungefähr dazu. Und Rollen können auch neu verteilt werden. Vielleicht weiß ich nicht, ob das interessant ist.
So gesehen ist ja gut, wenn 50% bleiben, weil die haben ja dann die Erfahrung schon und die neuen, die dazukommen. Sind es dann Motorsportler, die schon praktisch Arbeit oder so ein Rennen mitgemacht haben? Haben die Erfahrung dann, die neuen?
Nein, meistens nicht. Ich will jetzt nicht den Begriff Fachidioten sagen, aber wir haben natürlich Experten, Spezialisten in ihren täglichen Arbeitsbereichen, aber sind unter Umständen nicht an der Strecke. Und es geht natürlich darum, dass sie auch neue Sachen kennenlernen. Also wenn ich jetzt Kollegen aus der Berechnung beispielsweise nehme, die haben vielleicht noch keinen Drehmannschlüssel oder Schlagschrauber in der Hand gehabt bisher, das lernen die dann bei uns. Ob jetzt jemand aus der HR-Abteilung schon mal ein Rennauto getankt hat, weiß ich nicht. Also das heißt, eigentlich mischen wir es komplett durch und es geht darum, wirklich neue Sachen zu lernen. Und als Beispiel, ich war vorher in der Technik, bin jetzt bei Business Development für zum Beispiel Super GT4, CMS, war dann aber zeitlang auch Teammanager. Natürlich eine Sache, die ich vorher auch noch nie gemacht hatte und auch da viele neue Sachen lernen durfte.
Ganz, ganz, ganz toll. Ich glaube, du bist morgen nochmal zu Besuch Und genau. Da bringst du, glaube ich, ein anderes Thema oder neues Thema mit. Vielleicht kannst du es kurz anreißen und dann schauen wir mal, was hier hinter uns passiert oder nicht passiert.
Ja, coming soon hier, genau. Auch bei uns coming soon. Wer genau aufgepasst hat auf dem weißen Gerjahres, steht da schon was drauf. Ich springe nochmal ganz kurz zurück. 2022, Super GT4, habe ich ja gerade erwähnt. Da sind wir als weltweit erstes Fahrzeug beim 24-Stunden-Rennen mit synthetischen Kraftstoffen gefahren, also sogenannten E-Fuels. Und da hinten, alle in Blau, die kennen das Thema sehr, sehr gut, weil da kommt es nämlich her. Wir haben das quasi gemeinsam gestartet, waren tatsächlich, wie gesagt, weltweit das erste Team und erste Fahrzeug, das es gemacht hat. Dazu nochmal aus dem Mitarbeiterteam heraus, also kein Werk so richtig, was es gepusht hat, sondern wir haben einfach gesagt, der Motorsport muss uns erhalten bleiben, da muss irgendwie weitergehen. Wie funktioniert das? Kann man E-Fuels heute einsetzen? Gibt es die überhaupt? Was kostet das? Kann ein Rennfahrzeug mit 14 Stunden am Stück fahren? Das haben wir 2022 recht eindrucksvoll bewiesen, würde ich mal sagen. 2023 ist das Team Griesemann damit weitergefahren, das Kundenteam mit Super GT4. Und es soll natürlich auch in Zukunft damit weitergehen. Deswegen steht das auf dem kleinen weißen Auto auch schon drauf.
Na, ist doch schön, wenn man die Leidenschaft auch noch zum Hobby machen kann und nicht nur zum Beruf, so wie die Mechaniker und Ingenieure bei Toyota Gazoo Racing in Köln-Marsdorf das ohnehin tun. Eine der besten Mannschaften, die es überhaupt nur gibt, die momentan in der Sportwagen-Langstrecken-WM aufgrund des dortigen Regelchaos klar unter Wert geschlagen werden. Wir haben das ja bereits in einem Blog thematisiert, der bei euch auch sehr viel Aufsehen und sehr viel kontroverse Diskussionen auf unserer Facebook-Seite hervorgerufen hat. Freut mich sehr, dass der auf so viel Interesse gestoßen ist und ich bin natürlich auch gespannt, was ihr dazu sagt, wie es denn mit den 24 Stunden von Le Mans, mit dem derzeitigen Chaos weitergehen soll. Toyota Gazoo Racing, die dortigen Mitarbeiter, sind einige von denen, die massiv gekniffen sind aufgrund der Schieflage, mit der dort momentan gearbeitet wird beim Veranstalter, beim ACO. Jetzt allerdings schwenken wir wieder zurück auf das aktuelle Geschehen. Es gibt noch immer keine Entscheidung über die Strafe gegen Kevin Estre. Nachdem der dort diesen Dörre McLaren über den Haufen und in einen Überschlag hineingefahren hat. Sobald es da was Neues gibt, melden wir uns natürlich wieder mit einer neuen Ausgabe und sei es eine Sonderausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Viel Spaß für dahin bei dem jetzt plötzlich doch dramatisch werdenden 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Tschüss, euer Norbert Okenga.